Christus reden kann, und dann kommt so ein Zwischensatz, den nehmen wir jetzt raus, dass ich reden kann, wie es notwendig ist zu reden. Und hier offenbart uns Paulus so ein Stück von seinem Herzen. Und es korrigiert unsere Einstellung darüber, dass wir denken, dass Paulus so ein geistiger Superman war. So ein A-Typ. Immer dynamisch, immer augenfunkelnd für Jesus. Egal, wo du ihn hingestellt hast, er konnte seine Klappe nicht halten. Er musste immer laut brüllen, mutig die Hände auflegen, dass Menschen geheilt werden. Und wir sehen hier, dass es nicht stimmt. Dass Paulus ein normaler Mensch war, so wie ich und du. Und dass er gesagt hat, ich kann nicht reden, wie es notwendig ist, es sei denn, du betest für mich. Wow, hätten wir das von Paulus erwartet? Paulus sagt, wenn ihr nicht für mich betet, kann ich nicht predigen. Wenn ihr nicht für mich betet, habe ich keinen Mut. Wenn ihr nicht für mich betet, finde ich nicht die richtigen Worte. Und deshalb bittet er die Kolosser für Gebet. Und dass Paulus tatsächlich wirklich so ein normaler Mensch war, sehen wir gleich in der nächsten Bibelstelle. Und zwar im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 3. Da sagt Paulus zu den Korinthern, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielen Zittern. Wir denken, Paulus kommt als der hoffnungsvolle Apostel nach Korinth. Er hat ja den Herrn gesehen, er sprüht nur so vor Enthusiasmus. Und Paulus sagt den Korinthern und sagt zu denen, könnt ihr euch daran erinnern, als ich bei euch war? Ich hatte einfach nur Schiss. Ich hatte Angst zu predigen. Ich hatte Angst, als ich euch besucht habe in der Synagoge, dass ihr alle mit Steinen werft und mich rausschmeißt. Und ich habe mich gefürchtet. Und es war wahrscheinlich das Gebet vieler anderer, was Paulus wieder Mut gegeben hat, so diese Dynamik zu bekommen, die wir in der Apostelgeschichte lesen, wie er in Korinth gepredigt hat. Im 2. Korinther genau dasselbe. Das wird uns wirklich überraschen. Hier sagt Paulus, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir so viel Druck erlebt haben über unser Vermögen heraus, dass wir am Leben sogar verzweifelten. Das heißt, Paulus hat einfach den Widerstand gemerkt, der gegen ihn kam, und er hat gesagt, ich bin so entmutigt, oder deutlich, ich hatte so eine Depression, dass ich sterben wollte. Ich habe am Leben verzweifelt. Ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte keinen Bock, noch irgendwo hinzugehen, irgendwas zu sagen. Es war aus, alle futsch vorbei. Ich wollte mich nur in die Ecke kriechen und sagen, ich armer kleiner Paulus, ich will einfach nur sterben. Gott, nimm mich nach Hause, warum hast du das gemacht? Und Gott hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns weiter erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns immer wieder erretten wird. Und jetzt kommt es interessant, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Das heißt, Paulus war abhängig vom Gebet derjenigen, die Christen geworden sind, dass er mutig predigen kann und das Evangelium weitersagen kann. Ja, so wie er das von Gott einfach gemerkt hat, dass es notwendig ist. Warum ist es so schwierig, anderen Menschen was von Jesus zu erzählen? Ich glaube, es ist so schwierig, weil wir wirklich merken, dass in dem Augenblick, wenn wir zu einem anderen was von Jesus erzählen, dass in dem Augenblick tatsächlich Mächte zusammenballen. Es ist wirklich so, dass in dem Augenblick, wo wir etwas davon sagen, was die Wahrheit ist und wie jemand ewiges Leben bekommt, dass in dem Augenblick die geballte Macht des Himmels mit der geballten Macht des Teufels zusammenkracht. Und diese Konfrontation, ich denke, merken wir manchmal. Und deshalb fällt es uns zu schwer, uns zu überwinden und manchmal zu sagen, naja, Jesus und ich liebe ihn und so. Wir merken das, dass es da Widerstand gibt. Ich denke, wir merken auch den Widerstand, weil natürlich im Namen von Jesus, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, es auch in Deutschland ziemlich viel Ablehnung gibt. Keiner deiner Arbeitskollegen wird anfangen, mit seinem Ei zu werfen oder mit sonst irgendwas anderem. Aber du merkst so ein bisschen so dieses Zucken, dieses bemitleidenswerte Lächeln in seinem Gesicht, so, ach, der Arme. Ein Cousin von meiner Mutter, als meine Mutter ihrem Cousin erzählt hat, dass sie jetzt an Jesus glaubt, hat er sie angeguckt, hat gelächelt und hat gesagt, oh, da kann ich dir helfen. Ich habe ein gutes Buch, das heilt dich davon. Die Lösung für dieses Problem, die Lösung für diesen, sozusagen diesen Widerstand zu überwinden, den kennen wir, diese Ablehnung zu überwinden, den kennen wir. Und es ist wir kennen ihn, oder wir kennen auch die Lösung aus der Apostelgeschichte. Da gibt es in gewisser Weise so, ich nenne es mal so eine Art Gotteskreislauf, also nicht ein Teufelskreislauf, sondern ein Gotteskreislauf, der sich immer wiederholt. Und lass uns mal in die Apostelgeschichte reingucken und gucken, was passiert. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Hohepriester und die Ältesten die Jünger noch mehr bedrohten. Das heißt, die haben sie gewarnt und haben gesagt, also hier, Schluss aus alle, nichts mehr über Jesus erzählen. Und sie dann gesagt haben, geht nach Hause und haltet eure Klappe. Und dann kamen die Apostel zu den ihren, das heißt ihren Freunden, die alle an Jesus geglaubt haben und sich da versammelt haben. Und sie verkündeten alles, was die Hohepriester und Älteste zu ihnen gesagt haben. Und als die Gemeinde das gehört hat, Achtung, was ist passiert? Als die Gemeinde es gehört hat, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen zu Gott. Jetzt geht's los. Interessant, wie die Gebetszeit anfängt. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, und dann kommt ein ziemlich langes Gebet, was nicht alles auf die Folie drauf gepasst hat. Nun, Herr, sieh ihre Drohung an und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Kühnheit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und Achtung, und sie redeten das Wort Gottes wieder mit Mut. Das heißt, was passiert ist, ich habe euch den Gotteskreislauf mal aufgezeichnet in der nächsten Folie. Es gibt Widerstand ganz oben. Auf den Widerstand, die Reaktion auf Widerstand ist das Gebet der Gemeinde für Kühnheit. Die Gemeinde betet und sagt, mächtiger Herrscher, das darf nicht angehen. Tu was, gib uns Mut, mach, dass das Evangelium trotz des Widerstandes sich ausbreitet. Gott antwortet das Gebet. Die Christen werden mit Heiligem Geist gefüllt und die Konsequenz, dass sie mit dem Heiligen Geist gefüllt ist, sie reden wieder mutig von Jesus. Dann gibt es wieder neuen Widerstand und sie treffen sich wieder und sagen, wir hören nicht auf. Und das ist ein Gotteskreislauf, wie wir diesem Problem mit der Ablehnungsangst und dem Widerstand einfach begegnen. Achtung, die Jünger haben nicht gebetet, oh Gott, guck mal den vielen Widerstand an, schick mal ein paar A-Typen. Schick mal ein paar, ich weiß nicht, ob ihr Charlotte kennt, schick mal ein paar Charlottes. Charlotte ist ein A-Typ. Schick mal ein paar Leute, die einfach so durchgeknallt sind, die keine Angst vor Verfolgung haben, schick jemand anders. Unsere Leute, unsere Apostel sind einfach ziemlich entmutigt. Und wir auch. Nein, sie haben nicht für andere Leute gebetet, sondern sie haben gesagt, Gott, füll uns, deine Knechte, mit dem Heiligen Geist, dass wir wieder mutig reden können. Ich nenne das immer so ein bisschen, du musst dir Mut antrinken. Weil im Epheser 5 steht geschrieben, seid voll des Heiligen Geistes. Wenn du dich fürchtest, jemandem mal was von Jesus zu erzählen, greif zur Flasche, also zur Heiligen Geistflasche, und trink dir Mut an. Also, nicht das rausschneiden, ne? nicht falsch zitieren, greif zur Flasche. Greif zur Heiligen Geistflasche, komm zu Gott und sag, Gott, ich brauche eine Erfüllung von einem Heiligen Geist, ich brauche neuen Mut, füll mich! Ich mache das manchmal, wenn ich mit meinen Nachbarn rede. Ich treffe mich da, wir haben da so eine kleine Schaukel, die Nachbarn gucken dann da drüber und gucken so, was wir machen. Und dann sage ich schon, ich weiß schon, ich kann nicht weg, ich muss Lucy weiter schaukeln. Die Nachbarn sind da, die werden mich gleich fragen, was arbeitest du beruflich? Und dann sehe ich es schon kommen, als ich Mut brauche. Und dann sage ich, währenddessen ich schaukle, Heiliger Geist, füll mich, gib mir Mut, noch mehr Mut, ich brauche dich jetzt. Und dann kommt die Frage. Ach, Herr Müller, wollte ich schon immer mal fragen. Sie haben so eine unregelmäßige Arbeitszeit. Sie kommen und gehen. Was machen Sie denn eigentlich? Meine Friseuse habe ich erzählt, ich bin Pastor, ich helfe Leuten, Jesus kennenzulernen. Dann hört die auf mit Schneiden und sagt, was? Das hat noch Zukunft? So, sie hat sich trotzdem Mühe gegeben, es war alles okay, sah alles gut aus. Okay, nächste Folie. Wir sind immer noch beim Thema, denn ist es nicht interessant, dass Paulus tut hier, setzt hier so einen Zwischensatz ein. Er sagt hier, damit ich reden kann, wie es notwendig ist, und heißt es, dass aufgrund des Geheimnisses von Christus, also das Evangelium, deswegen ich auch im Gefängnis bin. Und es ist ein Nebensatz, der ist eigentlich vollkommen unnötig. Warum muss Paulus das so kompliziert machen und hier noch mit reinschreiben und sagen, ja, auch und übrigens, ich bin ja für Jesus im Gefängnis. Dieser Satz ist mit Absicht da drin, weil Paulus klar machen will, er wünscht sich, dass selbst währenddessen er im Gefängnis ist, er Mut bekommt, über Jesus zu reden. Und das ist nämlich eine wirklich sehr interessante Sache. Im Neuen Testament ist es immer so, dass das Evangelium gerade dann triumphiert, wenn die Umstände schlecht sind. Ich wünsche mir, dass ich so zu meiner Friseuse kommen kann, so mit ne, so als geistlicher Supermensch, Strahlemann, schau mich an, mir geht es gut. Und dass sie mich anguckt und sagt, Mensch, Herr Müller, Sie sehen immer so gut aus. Sie sind immer so gut drauf, Ihre Familie ist nie krank, wie machen Sie das? Und ich sage, ja, mit dem Evangelium. Stattdessen muss ich ehrlich sein und muss sagen, Tochter schon wieder zu Hause, ne. Und dann fragt sie, hatten Sie mir nicht irgendwie was gesagt, dass Sie Pastor sind und dass Sie beten oder so? Und es sind gerade diese Umstände, die nicht gut sind, die Gott benutzt, um das Evangelium zu verbreiten. Wir hoffen manchmal und wir sagen uns so innerlich, ja, wenn Gott mal so richtig eingegriffen hat und wenn ich dann aussehe wie das Model so und Gott mich von meiner zweistelligen Kontonummer befreit hat und ein paar Nullen hinten dran, Kontostand befreit hat und ein paar Nullen angehängt hat, dann gebe ich großes Zeugnis darüber, was der Herr in meinem Leben getan hat. Und Paulus sagt, gebt mir Mut, dass ich das Evangelium erzähle, währenddessen ich im Gefängnis bin. Und ihr müsst euch das vorstellen, wie das funktioniert. Du redest zu deinem Kumpel oder wie immer und sagst, du, ich kenne jemanden, der hat eine total klasse Botschaft über jemanden, der schenkt dir ewiges Leben. Du musst keine Angst mehr vor dem Tod haben. Und dein Arbeitskollege ist interessiert und hat gesagt, ja, das kann ich mir mal mit anhören. Wo fahren wir hin? Und er sagt, na, musst du mit mir zur Jugendstrafvollzugsanstalt kommen? Und sagt er, wieso zur Jugendstrafvollzugsanstalt? Naja, der Prediger ist im Gefängnis. Würdest du noch Hoffnung haben? Ne? Welcher von deinen Arbeitskollegen kommt mit in den Knast, um jemandem zuzuhören, dass Jesus ewiges Leben gibt? Aber genau das ist es, was Paulus sagt. Das Evangelium hat eben gerade so diese Dynamik, dass wenn die Umstände nicht besonders gut sind, du wärst erstens verschlafen, keine Zeit mehr, die Haare zu waschen. Das heißt, du kommst mit fettigen Haaren auf Arbeit. Abgekämpft, Straßenbahn verpasst, kommst gerade noch so einigermaßen rechtzeitig an. Deine Kollegen gucken dich an und denkst einfach, oh, furchtbar, was ein Tag. Die beste Chance, der beste Tag fürs Evangelium. Weil gerade in den Umständen, die nicht so besonders sind, nutzt das einfach Gott, um so eine besondere Wirksamkeit freizusetzen. Wir sehen das zum Beispiel, Paulus hat das noch klarer gezeigt, im 2. Korinther Kapitel 4, da sagt er Folgendes. Können wir schon weitermachen? Super, danke. Wir haben diesen Schatz, also das Evangelium, in einem irdenen Gefäß, das das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Nächste Folie gleich hinterher. Das hier ist ein irdenes Gefäß und ein Schatz. Den siehst du in fast jedem römischen Museum in Deutschland, ist noch nicht mal so ein besonderes Ausstellungsstück, ganz häufig in der damaligen Welt. Das ist die Bank des ersten Jahrhunderts. Rechts ein Tontopf, ein irdenes Gefäß und da drin der Schatz. Und Paulus sagt, auf diese Art und Weise verbreitet Gott das Evangelium. Dieser Tontopf sieht nicht so besonders toll aus. Damit Folgendes passiert, dass wenn Leute diesen Tontopf finden und ausbuddeln, sie nicht den finden und sagen, ein Tontopf aus dem ersten Jahrhundert, Halleluja, sondern die holen den raus und sagen, ein Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Das heißt, Gott möchte das auf die Art und Weise, dass wir ganz normal bleiben, normale Menschen, zerbrechlich, alternd, noch nicht mal besonders gut aussehend, Haare ungekämmt, Haare fettig, manchmal gerade so auf Arbeit schaffend. Und dass in dem Augenblick, wo wir so dieser Tontopf sind, dieses normale Menschsein, dieses Zerbrechlichsein, dieses Menschlichsein, dass Menschen den Schatz in uns sehen können. Das heißt, wir müssen die Erwartung ablegen, dass wir irgendwie so geistige Superhelden sein müssen, um Leuten was von Jesus zu erzählen. Und ich habe diesen Fehler wirklich auch im eigenen Leben gemacht. Ich habe in einer Familie in Südafrika zusammen gewohnt, habe währenddessen ich bei denen gelebt habe, Jesus kennengelernt, habe mich mit denen auch unterhalten, dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe mich für Medizinstudium beworben und habe auf dem Antragsformular einen Fehler gemacht und deshalb wurde ich beim ersten Mal abgelehnt und ich war am Boden zerbrochen und von da an hatte ich die Kommunikation mit der Familie abgebrochen, weil ich mich geschämt habe. Weil ich so dieses Gefühl hatte, sie werden fragen, ja, wolltest du nicht Medizin studieren, deshalb bist du doch zurückgegangen. Und ich musste sagen, ja, ich glaube an Gott. Und Gott hat das zugelassen, dass ich einen Fehler mache und jetzt sitze ich hier und warte ein Jahr. Und ich habe ein Jahr lang mit denen nicht kommuniziert, weil ich einfach gedacht habe, die gucken mich an und ich muss mich für meinen Gott schämen. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit es gut gewesen wäre, dass sie mich zerbrechlich gesehen hätten, nicht wissend, unbedingt nicht alles zusammenhabend im Leben und ich gesagt habe, aber ich glaube trotzdem an Jesus. Ich weiß, dass er da ist. Er wird irgendwie einen Plan für das Jahr haben. Und ich glaube, wir sollten unsere Furcht ablegen, besonders gut aussehen zu müssen, besonders tolle Christen sein zu müssen, bevor wir Leuten was über Jesus erzählen. Okay. Nächster Punkt. Vielleicht können wir nochmal zurück zum Predigttext kommen. Dankeschön. Hier heißt es, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt nicht nur für Paulus beten, sondern alle Christen haben die Aufgabe, denen gegenüber, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht in Gottes Familie sind, in Weisheit gegenüber zu wandeln. Das heißt, das Beste aus der Zeit zu machen, nach Möglichkeiten zu schauen. Wie kann ich jemandem was von Jesus erzählen? Der Todfeind von guter Evangelisation ist Spontanität. Der Todfeind von guter Evangelisation ist zu sagen, ja, wenn ich mal beim Friseur bin und die Salbung Gottes haut mich da von dem Friseursessel und ich liege auf dem Boden und die mich dann fragt, warum ich umgefallen bin, dann erzähle ich was von Jesus. Paulus sagt hier, kauf die Zeit aus, nutz die Zeit, mach das Beste aus der Zeit, wandel in Weisheit, das heißt, guck nach Möglichkeiten, suche danach, wie du jemandem was von Jesus erzählen kannst. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es so ein bisschen so als unsere Gewohnheit machen, so einfach zu sagen, wo ist die offene Tür? Wo ist der Spalt, wo es eine gute Gelegenheit ist, in der Unterhaltung zu sagen, deshalb glaube ich an Jesus. Und das fordert einfach ein bisschen, dass wir uns selbst das vornehmen und sagen, ich suche nach Möglichkeiten, ich suche nach dieser Kontakt. Und dann heißt es hier, euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt. Wir wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Ich bin mir zu 92,5% sicher, dass es eine von den beiden ist, aber ich gebe euch beide Möglichkeiten, um einfach zu zeigen, was das bedeutet. Was bedeutet das, dass unsere Unterhaltung mit Nichtchristen immer in Gnade sein soll, mit Salz gewürzt? Ist ja auch eine Metapher, du bringst da kein Salz mit, wenn du da mit deinem Nachbarn dich unterhältst. Ne? So, nächste Folie. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es heißt, rede gnädig und gewinnend mit ihm, das heißt auf eine gute Art und Weise, eine angenehme Art und Weise. Oder es heißt, vom Inhalt her, rede über die Gnade Gottes und komm zum Punkt. Weil diese beiden Möglichkeiten gibt es. Diese beiden Möglichkeiten wurde diese Metapher mit Salz gewürztes Reden in der damaligen Zeit benutzt. Entweder heißt es, sprich mit denen auf so eine Art und Weise, dass sie es als angenehm empfinden, oder es heißt, komm zum Punkt. Wenn es das Linke ist, wenn es bedeutet, sprich auf eine attraktive Art und Weise, dann will uns Paulus nicht damit sagen, friss Kreide in gewisser Weise, dass du so mit süßelnder Säuselstimme über den Herrn Jesus sprechen kannst. Und dann soll er das harte Evangelium schlucken, dass er sein Leben Jesus geben muss. Sondern, was er damit meint ist, lass die Art und Weise, wie du mit jemandem redest, angepasst sein an den Inhalt dessen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht von Gnade und Barmherzigkeit. Und das sollte man an den Worten merken. Du musst dich mal in die Lage reinversetzen, derjenigen, die Jesus noch nicht kennen. Was hören die, wenn du sagst, Jesus, alte Kirchenbank, 15. Jahrhundert, Korinthenchor oder sonst irgendwas, Sachen, von der sie keine Ahnung haben. Und es braucht einfach, sie brauchen in dem Umgang, wie wir ihnen begegnen, einen Vorgeschmack dessen, was das Evangelium ist. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, als Älteste, wenn wir Weihnachtsgottesdienste machen, in den Weihnachtsgottesdiensten keine Kollekte einzunehmen. Ja, eine coole Möglichkeit, ein bisschen was zu sammeln von den Besuchern, die da wären. Aber wir haben gesagt, wir wollen, dass die Besucher kommen und ein Stück davon kosten können, dass das Evangelium kostenlos ist. Wir wollen ihnen etwas Gutes tun und sie sollen nach Hause gehen und zu Hause merken, Mensch, ich habe überhaupt keine Kollekte eingenommen. Das ist völlig untypisch für die Kirche. Sie sollen merken, in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, was der Inhalt des Evangeliums ist. So. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen noch kennt, der stand manchmal auf dem Pirnaischen Platz, der hatte einen internationalen Schilderdienst. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir gesagt, er hat internationalen Schilderdienst. Er hat so ein Schild hochgehoben, da stand drauf, tu Buße oder brenne in der Hölle. Theologisch korrekt. Aber nicht auf eine Art und Weise, wie du Menschen gewinnst. Wie bist du denn zum Glauben gekommen? Hat die Liebe Gottes oder die Gnade Gottes dich angerührt? Oder war es der internationale Schilderdienst? Okay, nächstes. Der Inhalt. Wenn es der Inhalt ist, okay, da kommen wir gleich zu. Wenn es der Inhalt ist, dann heißt mit Salz gewürzt, heißt, komm zum Punkt. Es gab nämlich in der damaligen Zeit einen Philosophen, Diogenes Laertius, wen es interessiert, der hat die Philosophenschule der Akademiker beschuldigt und hat gesagt, die reden wie wenn ohne Salz. Das heißt, was er damit gemeint hat, ist, die kommen nie zum Punkt. Die schwafeln die ganze Stunde und im Endeffekt hast du nichts gehört. Und es kann sein, dass wenn Paulus sagt hier, mit Salz gewürzt, dass er sagt, wenn du mit Nichtchristen redest, komm zum Punkt. Erzähl denen nicht, wenn sie fragen, Mensch, warum glaubst du denn noch in Jesus, hat das Zukunft, dass du denen sagst, naja, in meiner Diözese, das sind die Ältesten besonders bußfertig und der Lobpreis ist so gesalbt, dass das Innerste meines Herzens aufgebaut wird. Da verstehen die nichts davon. Komm zum Punkt. Sag ihnen, wenn sie dich fragen, warum glaubst du noch an Jesus, sag ihnen, ich glaube, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass er lebt. Und dass aufgrund seiner Auferstehung er mir ewiges Leben gegeben hat. Ich spüre das. Es ist nicht einfach nur so eine vage Hoffnung, sondern es ist eine Gewissheit, die in meinem Herzen ist. Ich spüre ihn in meinem Alltag. Auf den Punkt. Und dann fragst du sie, willst du mehr davon hören? So. Wir haben uns. Geht das Video mit der Evangelisation? Als Ältesten entschieden, eine besonders tolle Evangelisationsmethode anzuwenden. Sie kommt aus Amerika und wir probieren, ob sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, verwerfen wir sie und wir machen was anderes. Es scheint zu funktionieren. Ah, gleich geht's los. Achtung. Okay, Evangelisation, Jesusgemeinde 2014. Kommt bestimmt gleich.
Yeah.
Excuse me, sir.
Do yeah? you know Jesus?
Not personally.
You want to come to church with us?
No thanks. Ah, great.
Okay. Wer von uns hat einen VW-Bus? Nein, wir haben uns so ein bisschen das Gefühl, dass Gott uns das nächste Jahr besonders Evangelisations aufs Herz legt. Und was wir machen werden, ist keine VW-Bus-Evangelisation, sondern wir werden einige Events organisieren, die uns helfen, Menschen zu erreichen. Der Hauptfokus aber wird nicht auf den Events liegen, sondern der Hauptfokus wird sein, dass jeder von uns persönlich es sich zum Ziel macht, eine Person für Jesus zu erreichen. Ich weiß, welchen Druck das machen kann, wenn man über Evangelisation redet. Da denkt man, oh, schon wieder, ich habe noch von der letzten Predigt von 2 Jahren so ein schlechtes gewesen. Hat sich noch nichts getan. Und ich habe mit Peter Wenz telefoniert und Peter hat gesagt, wie Sie sich das in Stuttgart machen. Und Peter hat gesagt, wir haben uns einfach vorgenommen, jeder von uns erreicht im nächsten Jahr eine Person. Und ich hab aufgeatmet und habe gedacht, nur eine Person. Das können wir machen. Eine Person ist überschaubar. Eine Person zu gucken, mit wem kann ich über Jesus reden, wen kann ich mal in den Hauskreis einladen, ist völlig überschaubar innerhalb von eines Jahres. Es sei denn, du schläfst bis November und fängst am 1. Dezember an. Ansonsten ist das machbar. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, dass wir das einfach aufmachen, dass wir anfangen, uns zu fragen, wo ist die Person, die wir zu Jesus führen können. Und das wird für jeden etwas anders sein. Und vielleicht habt ihr es an der Folie gesehen. Wenn jeder von uns in einem Jahr eine Person zu Jesus führt, ist in 7 Jahren das Dynamo-Stadion voll. Und in elf Jahren sind in Dresden alle Leute Christen. Das ist machbar. Es ist machbar. Eine Person im Jahr. Und ich glaube, was so ein bisschen so mein Aufruf, den ich an euch so ein bisschen schicke, ist einfach zu gucken, zu sagen, lasst uns gemeinsam zu gucken, als Hauskreise, als individuelle Leute, wo können wir im nächsten Jahr eine Person erreichen? Und dass wir einfach in den Hauskreisen anfangen zu fragen, wen könnten wir eigentlich mal einladen? Ich glaube, das funktioniert nicht so, dass das jeder für sich macht, sondern dass wir einfach als Hauskreise ihr euch zusammentrefft und ihr einfach mal eine kurze Unterhaltung macht, 10 Minuten, und jeder sagt, welche Person ist denn naheliegend? Über wen könnte ich denn mal was erzählen? Dass ihr euch gegenseitig darüber austauscht, dafür betet und dann nächste Woche euch wieder trefft und fragt, wie ist es gelaufen? Konntest du mit der Friseuse was erzählen? Wie hat sie reagiert? Vielleicht sieht man es am Haarchen, wie sie reagiert hat. Dann brauchst du eine Ermutigung und es hat super funktioniert und du weißt, wie du das im Hauskreis machst. Aber ich denke, lasst uns einfach doch gemeinsam dieses Ziel vor Augen haben. Wen kann ich im nächsten Jahr für Jesus erreichen? Und lasst uns im Hauskreis anfangen, dafür zu beten. Und dann passiert nämlich Folgendes, und jetzt bin ich schon zum Schluss zu kommen, dann passiert diese explosive Mischung. Achtung, Video gleich loslaufen lassen. Dann passiert diese noch nicht. Dann passiert diese explosive Mischung zwischen Evangelisation und Gebet. Es braucht so 2 Komponenten. Und jawohl, falls ihr das euch nicht mal erinnern könnt vom Chemieunterricht, habe ich euch ein kleines Video von einem Chemielehrer mitgebracht. Und um euch zu zeigen, wie Evangelisation und Gebet zusammen funktioniert. Es kann weitergehen. Das erste Mal hat schon geknallt. So, ein bisschen Magnesium-Permanganat reingemacht. Ein bisschen, ich glaube, organisches Material dazu. Du fängst an zu beten und du denkst, ich bete, es passiert überhaupt nichts. Geht gleich aus. Du erzählst jemandem was von Jesus, passiert wirklich nichts. Du wartest und denkst, war alles sinnlos. Es war wirklich sinnlos. Passiert nichts. Und dann kommt diese Mischung zwischen Evangelisation und Gebet zusammen und es gibt einen Knall und ein Feuerwerk und Menschen finden zu Jesus. Lasst uns das einfach als Gemeinde zusammen machen die nächste Zeit. Lasst uns zusammen immer wieder nicht aufhören, anhaltend im Gebet. Jetzt kommt der Wohlgeruch Gottes. Guck mal, das Ganze. Lasst uns nicht aufhören zu beten, Gott zu bestürmen. Und lasst uns nicht aufhören, nach Möglichkeiten suchen und zu fragen, wo ist die Person, die ich im nächsten Jahr was von Jesus erzählen kann. Dann werden wir das erleben, was hier passiert. Es wird explodieren und Menschen werden Leben in Jesus finden. Und wir werden dieses Privileg haben, dass wir einen Menschen in Augen ansehen können, hier sagen können, ich war ohne Leben, ich war ohne Hoffnung. Und ich habe gemerkt, wie Jesus mir begegnet ist. Ich gehöre zu ihm. Amen und Amen. Wollen wir beten? Okay, lass uns das gleich anfangen. Vielleicht kann die Lobpreisband nach vorn kommen. Ich denke, es wäre gut, dass wir einfach schon jetzt anfangen zu beten und noch 3-4 Minuten dazu benutzen, Gott zu bestürmen und zu sagen, Gott, lass von uns das Evangelium ausgehen. Lass uns es sehen, dass eine Person nach der anderen dich findet, damit sie ewiges Leben hat und damit du, Jesus Christus, den Ruhm bekommst, der dir gebührt.
So, lass uns zusammen aufstehen und wir wollen das jetzt tun, wenn du Evangelisation auf deinem Herzen hast, wenn du bewegt bist von dem, was du jetzt gerade gehört hast, dann komm nach vorne, wir wollen, dass 2, 3, 4 Leute uns dann leiten im Gebet. Was Dirk nicht gesagt hat, war, dass auch schon im Dezember wird es eine Reihe von Möglichkeiten geben, wo wir Leute einladen können zu Veranstaltungen unserer Gemeinde. Im nächsten Einblick wird es schon stehen. Es gibt ja Samstag mit unserer Sultan Harfe wird es im Dezember die Möglichkeit geben, zu klassischer Musik zu kommen. Wir werden auch hier, ich denke am 15. Dezember wird es einen Gospelchor geben, der hier auftritt. Es wird auch in unser Vormittagsgottesdienst am 22. Dezember hier auch jetzt besonders so eine evangelistisch dann ausgerichtet sein und dann natürlich wie immer zum Heiligen Abend am 24. Dezember. So, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und heute ist wirklich so eine Art Startschuss und es passt wunderbar jetzt, weil das war hier in dem Kolosserbrief drin und wir wollen einfach euch begeistern und wir fühlen uns angesprochen, wir sind begeistert von dem, was wir spüren, Gott tun möchte und schön ist es, wenn man merkt, dass Menschen zum Glauben kommen und das ist jetzt der Zeitpunkt für uns. So, lasst uns wirklich feiern und sagen, Herr, wir freuen uns auf das, was du tun möchtest. So, wenn du jetzt auf dem Herzen hast, komm bitte nach vorne, so 2, 3, 4 Leute und wir beten dann kräftig zusammen. So, Musiker können schon anfangen. Ja. Es gibt Leute unter uns, die, immer wieder mal werde ich angesprochen von euch, hey, wie geht's weiter mit Evangelisation, jetzt seid ihr dran, ja, so komm, bete mit uns, Nikolaus, ja, komm, bete mit uns.
Sehen, damit wir deine Möglichkeiten sehen. Schenk uns einfach Mut, Menschen anzusprechen, die wir gar nicht kennen, zum Beispiel in der beim Straßeneinsatz Prager Straße. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, im Team, im Schutz eines Teams, in der Öffentlichkeit Zeugnis zu geben einen Flyer auszuteilen oder jemanden auf einen Kaffee einzuladen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Schenk uns Mut für diese kleinen, aber wichtigen Schritte. Amen.
Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe in dieser Stadt. Wir wollen deinen Namen, dein Königreich sehen und erleben in dieser Stadt. Jesus, wir beten, dass wir bis in die letzten Winkel in dieser Stadt vordringen mit deinem Evangelium. Dass wir nicht auf die Person schauen, weil du für jeden gestorben bist. Jesus, gib uns Ideen, dass wir sprühen vor Ideen, wie wir die Menschen erreichen können. Jeden Alters, jeder Klasse, jeder Nation, jeder Ausbildung keinen Unterschied machen, sondern dass alle Menschen für deinen Namen, für dein Reich gewonnen werden in dieser Stadt.
Ja, danke, Jesus. Wir danken dir für all das, was du uns gibst, an Mut und Kraft. Wir danken dir auch dafür, dass du uns deine Liebe schenkst, dass du mit diesem neuen Geburt hier auf die Erde gekommen bist. Und wir wollen in dieser Evangelisation in deiner Liebe stehen, deine Liebe ausstrahlen. Wir wollen in Barmherzigkeit mit den Menschen sprechen. Wir wollen die Herzen erreichen, ohne Gesetzesdruck. Nur durch deine Liebe, Jesus, durch Ausstrahlung in jedes Herz, was gebrochen ist. Gib uns Mut, ermutige uns, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen in unsere Stadt. Danke, Jesus.
Vater, ich will dir Danke sagen dafür, was du prophetisch gesprochen hast über unsere Gemeinde, Herr. Ich danke dir dafür, dass auf deinem Plan, Herr, ist Wachstum für unsere Gemeinde. Und ich bete, Herr, dass wir ja in unserem Glauben zuerst durchbrechen, Herr, dass wir ein größeres Vertrauen haben auf dich, Herr, dass wir eine große Sehnsucht danach haben, dass wir wachsen, dass es mehr Leute werden, Herr, und dass wir auch qualitativ wachsen, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du dein Leben für uns gelassen hast, Herr. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen veränderst, Herr. Ich bitte dich, Herr, lass uns nie gleichgültig sein den Menschen gegenüber, denen wir begegnen, Herr. Lass uns erkennen, Herr, dass sie ohne dich verloren sind, Herr. Und lass uns eine Sehnsucht bekommen, dass Menschen dich erkennen, dass Menschen dich lieben und dass sie verändert werden in ihrem Leben, Herr, und in ihrer Zukunft, Herr. Danke, Jesus, dass du mit uns bist, dass du uns helfen wirst, Herr. Wir vertrauen dir.
Vater, wir beten, dass wir die Apostelgeschichte im Jahr 2014 erleben. Dass wir zu dir beten, dass dann die Erde bebt und Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Jünger 2014 das Wort mit großer Kühnheit predigen. Und der Herr täglich dazu tut, diejenigen, die gerettet werden. Apostelgeschichte, Jesus, im Jahr 2009, damit es für alle Leute sichtbar ist, dass du lebst, Jesus Christus, dass du regierst, dass du zu Rechten des Vaters sitzt und ewiges Leben jedem gibst, der dir vertraut.
Lass uns alle zusammen beten. Vielleicht können wir sagen, Herr, bete einfach, wo du bist und sage, Herr, benütze mich, benütze mich, benütze mich. Ich möchte einen Lebensstil hier haben, Herr, das wirklich dann auf diese Dinge dann aufmerksam ist. Ich möchte ein evangelistischer Lebensstil in meinem Leben herführen. Ich möchte, Herr, dass du jede von uns benutzt, Herr. Herr, es geht nicht um der eine oder andere, die einfach die Evangelisten sind. Herr, es geht darum, dass wir als ganze Gemeinde vor dir sind. Und Herr, dass du uns benutzen kannst. Herr, dass wir dir Ehre geben, Herr. Herr, wir möchten, Herr, dass du hier in unserer Stadt, Herr, dass du uns aufmerksam machst, welche Kreise es gibt, wo die Menschen sind. Wer ist denn nur in unserem Kreis, Herr? Jede von uns, Herr, dass du unser Herz bewegst. Herr, dass du uns berührst, Herr, dass wir sagen, Herr, wir gehen mit dir. Wir gehen mit dir, Herr. Ich möchte für uns beten, Herr, dass diese explosive Mischung bei uns hier in unserer Gemeinde, hier in dieser Stadt hier stattfindet. Lass uns Gott feiern und sagen, es gibt andere hier, die beten können, aber ich denke, unsere Zeit ist jetzt alle. So, danke euch. Ja. Jetzt beenden wir mit einem Lied und wir sagen, Herr, tu es unter uns, wir feiern dich, Jesus.